Es gibt vielleicht Phasen, oder ist der vierte Teil, oder das vierte so Hemmnis, um überhaupt zu meditieren, dass ich sage, ja komm, was bringt es eigentlich? Jetzt sitze ich schon so lange und irgendwie es kommen dauernd Gedanken und ich bin abgelenkt und ich komme nicht zur Ruhe, ich schaffe es nicht, in die Ruhe zu kommen. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, es wird sogar noch schlimmer. Und es belastet mich eigentlich. Es muss bewusst sein, ich komme dann auch bei der dritten Stufe von Hindernis dazu, dass es das gibt. Aber auch dort wieder, dass so Zweifel aufkommen an dieser Praxis. Bringt es das überhaupt? Ist das überhaupt etwas? Und auch hier kann uns wieder helfen, einfach uns daran zu erinnern, an die Zeiten, wo es uns etwas gegeben hat. Dass es so eine trockene Zeit einmal durchdreht. Und wir müssen uns immer wieder bewusst sein, es braucht immer die Meditation immer eine gewisse Zeit und sie ist auch nicht einfach statisch. Wir erreichen nicht praktischen Zustand. Dann haben wir das einfach, weil je nachdem, was im Alltag läuft und was da reinspielt, wenn wir sehr strenge, belastende Zeit haben, spiegelt das auch wieder in unsere Meditation. Und das, was wir im Alltag machen, beeinflusst auch wieder das, was wir in der Meditation erleben. Das ist ein Hin und Her. Einerseits, wenn wir uns Zeit nehmen in der Meditation, beeinflusst es unser Alltag. Ich glaube, das haben wir alle schon können erleben. Aber auf der anderen Seite auch unser Alltag, das, wo wir uns alles damit beschäftigen, wir und auch dürfen, und was uns alles einem begegnet, erkennen wir nicht auch wieder in der Meditation. Darum ist das nicht eine statische Situation, die Meditation. Das kann immer ändern. Das kann Zeiten geben von grosser Sammlung und Achtsamkeit. Und dann geht das wieder weg. Und wir müssen einfach wissen, so wie eben der Atem kommt und geht, wie die Geräusche kommen und gehen, ist das nicht einfach ein Zustand, den wir vielleicht einmal erlebt haben in der Meditation, vielleicht einen längeren Retreat oder eine Woche nimmt. Oder auch daheim in einer Woche, wo es uns gut läuft. Wenn es dann nicht mehr so gut läuft, dann gehört das mit dazu. Es kommt und es geht. Es ist nicht einfach denken, jetzt ist es schlecht und jetzt versagt die Methode und jetzt was soll es. Sondern dass uns das bewusst ist, dass es ein Auf und Ab auch da ist. Und dann hilft uns vielleicht eben, dass wir uns zurückerinnern an die Zeit, die uns wirklich auch genährt und uns etwas gegeben hat. Das wäre so der vierte Teil, so der Zweifel, mit dem Zweifel umgehen. Und der letzte Punkt, der, ich denke, wirklich schwierig ist, ist der Moduswechsel. Wenn wir schauen, wie wir jetzt den ganzen Tag eigentlich tätig sind, sind wir mit einem Thema am anderen beschäftigt. Wir begegnen verschiedenste Leute, wir sind in einem permanenten rein. Ich habe das, muss ich noch planen, Sell kommt, und das ist morgen, und das übermorgen, und das muss ich am Wochenende, und jetzt oben die Einladung, und das sollte ich noch machen, und das wartet eigentlich schon lange, und dort sollte ich noch aufräumen, und dann sollte ich noch die Ferien planen. Also wir sind in einem permanenten Schub von Aktivitäten, so in dem Modus von der Aktion, vom permanent Doing, wo eben der Kabat-Zinn sagt, wo dazu führt, dass wir dann auch viel ganz unbewusst machen, einfach so von Aktion zu Aktion gehen und eigentlich schon während wir noch die eine machen, schon gedanklich wieder den nächsten sind und so. Und von Aktion zu Aktion, von Gedanken zu Gedanken handeln. Und das Schwierige ist ja, aber auch gerade das, was dann ein Punkt ist, warum wir auch da sind, ist, probieren den Moduswechsel wieder zu machen. Und sagen, jetzt gehe ich aus dem Alltagsmodus irgendwie raus und probiere mal das, was mich der ganze beschäftigt hat, auf der Seite stehen zu lassen. Nicht zu verdrängen, aber einfach zu sagen, jetzt ist Zeit, nicht zum Nächsten zu tun und das noch, sondern einfach zum mal probieren, sie und die Kette von Aktionen zu durchbrechen. Und das ist, fällt uns schwer. Also ich denke, das muss man wirklich immer wieder üben. Und auch dort hilft es wieder, wenn man sagt, dann probiere ich den Moduswechsel zu machen, nämlich dann am Abend von 7 bis 8 Uhr, dort nehme ich mir Zeit, oder am Mittag, oder bevor ich aufstand, also noch bevor ich ins Geschäft gehe oder gehe einkaufen oder was auch immer. Also das sind so die so fünf Sachen, wo ich mir denke, für mich, weil ich immer uns so hindert überhaupt oder verhindert, dass wir überhaupt zum Meditieren kommen, also das Vergessen, das Verlorengehen, so ein bisschen das Ausschleifen, dann die innere Antriebslosigkeit, so ein bisschen der innere Schweinehund, so ein bisschen Trägheit und so, ja, wenn anders, dann nicht Lust und so. Denn dass wir wirklich immer wieder uns in Erinnerung rufen, was wollen wir eigentlich prioritär machen mit unserer Zeit, was ist uns wichtig. Und dem, wo wir dann sagen, es ist uns eigentlich wichtig, auch wirklich Zeit geben, das ist das dritte, der Zweifel, wenn man eben, wenn es uns mal nicht so gut läuft, dass wir dann nicht gerade einfach den Mut verlieren, sondern uns auch wieder zurückerinnern. Und der letzte Punkt, der fünfte, so der Moduswechsel, wo wir wo uns einfach aus unserem Alltag nicht so einfach fällt. Was auch ganz klar ist, dass es nicht einfach fällt. Das sind so Hindernisse überhaupt, bevor wir überhaupt zur Meditation kommen. Und ich denke, all die Hindernisse, wenn wir die haben, sind die eigentlich völlig selbstverständlich. Also das ist nicht, dass wir dann mehr ein Versager sind, wenn das auftritt und so. Ich denke, es ist einfach so. Mit denen und anderen Hindernissen haben wir alle zu kämpfen und denen begegnen wir. Und die werden wir dann auch immer haben. Und es geht einfach darum, dort sie zu sehen, für das zu erkennen, oh, jetzt ist so eine Antriebslosigkeit eigentlich, jetzt ist Gefahr, dass ich es eben ich jetzt nicht mache. Und das führt dazu, dass ich irgendwann dort, dass sich ausschleift und ich es in Vergessenheit gehe, obwohl es mir eigentlich wichtig wäre. Wenn wir das einfach merken, was da so für Mechanismen spielen bei uns selber, vielleicht sind es auch noch andere oder noch weitere, oder neben den Punkten, die ich gesagt habe, dass wir von uns selber erkennen, was ist eigentlich das, was mich hindert daran, dass ich das mache, was mir eigentlich wichtig ist. Dass wir da einen Blick dafür kriegen, uns auch erkennen, wenn so die Mechanik anfängt zu laufen und es uns dann dazu führt, dass wir eigentlich die Praxis, die uns vielleicht wichtig geworden ist, vergessen und sie bleiben lassen. Denn die letzte Art von Hindernis, die betreffen dann wirklich die Meditation selber. Und es ist natürlich nicht erstaunlich, dass nach meinem Kenntnisstand Buddha zu den ersten zwei so überhaupt einmal auf Gedanken zu meditieren zu kommen und dann überhaupt einmal meditieren anfangen. Aber das hat er auch nicht viel geschrieben. Das ist für ihn, oder erzählt und gelehrt, das ist für ihn klar gesehen nach seinem Weg, wo er sich aufgemacht hat. Und das Leben von einem Wandermönch angenommen hat, hat er die Entscheidung eigentlich gefällt, ist klar gewesen, er will sich dem widmen. Und darum macht er mehr Ausführungen über was kann einem in der Meditation in Quere kommen, was begegnet man dort. Und weil das eigentlich alle Sachen sind, wir werden das sehen, die wir alle bestens kennen, finde ich es auch sehr hilfreich, einmal zu schauen, was sagt er zu dem. Welche so Haupthindernisse tut er eigentlich in seinen Lehrreden erwähnen und eben die läuft unter den fünf Hemmnissen oder die Nivaranas auf Pali. Und er tut fünf so Hemmnisse unterscheiden und es ist interessant, er tut die auch, er hat so ein Sinnbild, das man dafür braucht in diesen Lehrreden, wo man sich das gut erklären kann, vor Augen führen, um was es da geht. Und zwar vergleicht er das mit dem Zustand von Wasser in einem Gefäß oder in einem Teich, einfach von Wasser in einem Kübel, in einem Kessel, in einem Teich, in einer Pfütze, was auch immer, einfach mit einer Wasserfläche. Und so der erste Teil, wo er darüber erzählt, das erste Hemmnis, das ist die sogenannte Sinnenlust oder Sinneswahrnehmungen und was dem Ort noch daraus folgt. Und das vergleicht er so, als hätten wir in diesem Kessel Wasser verschiedene Farben reingegeben, so Farbkleckse ins Wasser, wo das Wasser einfärben, so rot, gelb, können wir uns vorstellen, so bunt gemischt und am Schluss, wenn man das riert, gibt es immer eine farbigere Suppe, was auch dazu führt, dass das Wasser nicht undurchsichtig wird und nicht mehr klar ist und wir nicht mehr eigentlich am Boden von diesem Kessel zum Beispiel oder von diesem Gefäß sehen. Das ist so das erste Hemmnis, kommt nochmal darauf zurück, ein bisschen mehr. Das zweite nennt man das Übelwollen oder die Ablehnung. Und das wird verglichen mit Wasser, das brodelt, so, wo kocht. Auch das Wasser ist in Berührung. Wir wissen das, wenn es in einer Pfanne kocht, sehe ich nicht mehr am Boden von dieser Pfanne, es ist dann nicht mehr klar. Sonst ist es in starker Bewegung. Das Bild für das Übelwollen oder für die Ablehnung. Das dritte Hemmnis, das er erwähnt, ist Aufgeregtheit und Gewissensunruhe. Das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen, die hier so zusammengefasst werden. Das ist, als wäre das Wasser in diesem Kessel vom Wind peitscht oder von Windböen, wo die Wasseroberfläche unruhig machen. Vom Kessel ist das wirklich schwer zum Vorstellen, aber auf so einer Pfütze oder auf einem See, wenn da wirklich die Luft so reinbläst und es die Wellen gibt, dann können wir auch nicht mehr an den Grund schauen, dann ist die Wasseroberfläche bricht unseren Blick. Das ist so die Aufgeregtheit und die Gewissensunruhe. diese Stumpfheit, das ist ähnlich wie die Antriebslosigkeit oder die Trägheit, die ich vorher auch erwähnt habe, bevor man überhaupt an die Meditation kommt, für die Müdigkeit, Schlappheit. Und das wird so mit einem, finde ich, guten Bild beschrieben. Es ist so Wasser, das so vermoost, so verschlammt ist. Oder so ein Tümpel, der so zu ist mit Algen. Und da sieht man auch nicht mehr durch. Und das Letzte ist dann der skeptische Zweifel, den er beschreibt, wie Kitscha. Da gehen wir jetzt nochmal auf die fünf Punkte so zurück. Was meint er eigentlich genau mit dem? Und ich finde auch ganz wichtig, zu schauen, wo kann es das begegnen in der Meditation und was gibt es auch für Möglichkeiten, den Hemmnissen zu begegnen. Und was man vielleicht sich ganz bewusst muss sein, ist, die Hemmnisse verschwinden gemäss der Lehrrede von Buddha eigentlich erst bei Erleuchtung. Das heisst, es gibt ganz wenige Menschen, die Hemmnisse nicht haben. Also, das ist auf der Stufe von einem Arhat und drüber, dann verschwinden die. Also, wenn wir die haben, werden die auf mutigen Leben lang haben, schon mal anzunehmen. Und das, was man machen kann, man kann die Hemmnisse wie so zurückdrängen, eine Zeit lang. Aber man kann sie nicht ganz zum Verschwinden bringen. Das heisst, auf der anderen Seite, wenn wir sie haben, machen wir nicht einfach etwas falsch und wir sind schlecht und wir versagen in der Meditation und Meditation ist dann nichts und so weiter. Sondern die Hemmnis ist in der Eigenschaft von unserem Geist, dass die auftreten. Und es geht eigentlich darum, nicht die Hemmnis endgültig zu verlieren. Das wäre nicht schön, wenn wir dann die Erleuchtung hätten und das verschwunden wäre, aber das ist nicht prima jetzt die Absicht oder das Ziel, sondern es geht darum, mit diesen Hemmnis zu lernen und zu leben und von ihnen auch zu lernen. Und sie sind eigentlich ein sehr geeignetes Objekt, eben auch, um selber wieder in der Meditation weiterzuhelfen. Sie hemmen zwar die Meditation, aber sie fördern auch gleichzeitig. Das ist ein bisschen das Ambivalente. Also es ist ganz wichtig, dass man uns das eben auch bewusst ist. Und wenn wir jetzt für den ein oder anderen Hemmnisbuch wieder sehen, dass wir eben bewusst sind, hey, ich mache nicht wegen dem schlecht, sondern es ist so, wie mein Geist auch ein Bilder macht und irgendetwas vor sich gibt, gehören die Hemmnisse einfach zu unserem Menschsein dazu. Sie werden uns wirklich begleiten. Also und die erste, so das Hemmnis, die Sinnenlust, wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, die Sinneswahrnehmungen in der buddhistischen Lehre sind die, die wir auch mal prima kennen, oder? Also es ist die Tasten, es ist das Schauen, es ist das Gehör, es wären drei, es ist Geruch und es ist Geschmack. Das sind mal die fünf, wie wir sie eigentlich nochmal kennen. Und das ganz Interessante in der buddhistischen Lehre, der buddhistischen Psychologie, ist ja eigentlich, dass Denktätigkeit als eine Sinneswahrnehmung gilt. Also das, was unser Kopf da produziert an Gedanken und Bildern, ist auch wie eine Sinneswahrnehmung.